SWR Kultur Hörbuch.
A Marvelous Light. Der magische Fluch von Freya Mask. Folge 2. Es liest Nico Holonitsch. Kapitel 3. Als Edwin das Innenministerium verließ, regnete es gerade. Benzindunst stieg von den nassen Straßen auf, verlängert von einem Geruch nach feuchter Wolle und etwas Kräftigem und unerwartet Organischem, wie ein frisch umgegrabenes Blumenbeet. Edwin bemerkte es mit dem Teil seines Bewusstseins, der ihn davon abhielt, vor eine Kutsche oder ein Automobil zu laufen. Der Regen klopfte ihm sachte auf Hut und Mantel und hinterließ Perlen auf dem Leder seiner Aktentasche. Er war gerade an einer Straßenecke, als er stehen blieb, die Hand abrupt auf dem nassen Metall eines Laternenpfahls, so dass die Knöchel weiß hervortraten und er mit geschlossenen Augen einige tiefe Atemzüge nahm. Er hätte verflucht nochmal bleiben sollen. Einen völlig Fremden nach einer ungeplanten Entscheffelung allein zu lassen, selbst in den Händen eines so vernünftigen Mädchens wie Adelaide Morrissey, war töricht. Und Edwin Corsay war kein Narr. Das war das Einzige, worauf er stolz sein konnte. Ganz gewiss konnte er sich nicht zu seinem Mut beglückwünschen. Hätte er auch nur ein Quäntchen Tapferkeit besessen, hätte er einen Versuch unternommen, Reggie besser kennenzulernen. Er wäre auf Reggies Angebot zurückgekommen, ihn vor einem Monat auf diese nutzlose Geistersuche in Nord-Yorkshire zu begleiten. Oder er hätte sogar angeboten, sich mit Reggie auf ein Getränk zu treffen oder zu einer Vorführung oder was auch immer tausende junge Männer mit ihren Freunden so taten. Dann hätte Edwin vielleicht auch eine Vorstellung davon gehabt, wo sich der Kerl in der Regel aufhielt. Über dessen Heimatadresse hinaus. Edwin war nicht in der Lage gewesen, aus Reggies Vermieterin irgendwelche Einzelheiten herauszubekommen, seit er das erste Mal dort gewesen war. Mr. Gatling sei nicht zu Hause gewesen, dem üblichen Muster entsprechend. Mr. Gatling würde feststellen, dass er mit der Miete im Rückstand war, wenn er sich nicht bald wieder blicken ließ. Weshalb Edwin nur das hier blieb? Er hatte es die ganze Zeit vermieden, aber heute hatte er keine Wahl. Das Wort Nachfolger ratterte in seinem Schädel. Das war keine von Reggies unverantwortlichen Spritztouren. Wenn Reggie ersetzt worden war, dann weil jemand aufgegeben hatte, auf seine Rückkehr zu warten. Nach Kensington zu laufen, dauerte fast eine Stunde. Und der Regen hörte weder auf, noch wurde er so stark, dass Edwin aufgegeben und eine Droschke herbeigewinkt hätte. Sein Ziel war ein Haus in Cottesmore Gardens, ein bedrohlich frisch aussehendes Bauwerk aus glänzenden Fenstern und getünchten Backsteinen. Der Butler der Gatlings nahm Edwins Namen auf und war kaum eine Minute damit verschwunden, ehe Anne Gatling erschien. Sie winkte Edwin ins Empfangszimmer und hielt im Türrahmen inne, um den Flur hinunter die Stimme zu erheben, wobei sie einen Strom rotleuchtender Funken von ihren Fingern schnipste. Eindeutig ein privates Zeichen zwischen Schwestern. »Dora, es ist Win Corsay.« »Edwin«, sagte er. Anne pustete die letzten Funken von ihren Fingerspitzen und trat dann ganz in den Raum. Sie musste schon fast 30 sein und war erst kürzlich verlobt worden, obwohl sie die für ihre Familie typische, makellos dunkle Schönheit abbekommen hatte. Dass sie den nicht-magischen Reggie als Bruder hatten, wurde den Gatling-Mädchen in deren Kreisen negativ angerechnet, denn wer wusste schon, ob man darauf vertrauen konnte, dass deren eigene Kräfte auch wirklich vererbt würden. »Hallo, Win«, sagte sie freundlich. Edwin erwog sie noch einmal zu korrigieren. Er verwarf die Idee, noch ehe sie Luft holte, um hinzuzufügen, »Was macht Belle? Ach, ich habe sie schon ewig nicht mehr gesehen. Auf der Hochzeit. Nein, es muss danach gewesen sein.«
»Belle geht es gut, Anne. Ich bin wegen Reggie hier.«
»Was hat er diesmal angestellt?«
»Weißt du, wo er steckt? Er war schon seit 2 Wochen nicht mehr bei der Arbeit.«
»Arbeit«,
sagte Anne.
»Ach ja, richtig. Kein Grund zur Sorge.
Mir hat einmal jemand gesagt, man müsste schon in Rüschenunterhose auf einem Tisch stehen und absoluten Verrat von sich geben, ehe irgendjemand sich die Mühe machen würde, einen aus dem Staatsdienst zu feuern. Bestimmt kommt er zurück, wenn er sich zu sehr langweilt. Ihr habt also nichts von ihm gehört? Er hat keine einzige Nacht in seiner Bleibe verbracht. Ich habe es überprüft. Ein Band dumpfer Schmerzen legte sich um Edwins Schläfen und zog sich enger, als plötzlich ein gedämpftes Geräusch, wie ein Kräuseln von Musik, aus einem Schrank in der Nähe in den Raum drang.
»Diese vermaledeite Uhr«, sagte Anne, die seinem Blick gefolgt war.
»Ich dachte, Dora würde sie in den Wäscheschrank packen. Wenn sie kein Familienerbstück wäre, hätte ich sie schon längst aus einem Fenster im ersten Stock geworfen.« Sie ging hinüber und fischte einen sperrigen, in Stoff gewickelten Gegenstand aus dem Schrank. Als er ausgepackt war, hatte er bereits damit aufgehört, Musik auszusenden und entpuppte sich als eine schöne Standuhr, deren kastenförmiges Gehäuse aus tiefrötlichem Holz bestand und deren Ziffernblatt ein Mosaik aus buntem Perlmutt war. Anne sagte, bis letzten Monat ging sie vollkommen richtig. Dann bekam sie ihre Launen. Jetzt verkündet sie dreimal am Nachmittag die Uhrzeit oder viermal innerhalb von 10 Minuten.
»Magisch?«, fragte Edwin.
Anne nickte. »Man braucht sie nicht aufzuziehen. Der Mechanismus soll Jahrhunderte halten, aber ich schätze, nichts hält ewig. Ich habe Saul gebeten, sie sich anzusehen, aber er wollte nicht daran herumbasteln, weil er fürchtete, etwas kaputt zu machen. Und es gibt in ganz London nur einen Taumhorologen, deshalb berechnet der Mann natürlich eine fürstliche Summe.« Sie warf einen betrübten Blick auf die Uhr. »Wir hoffen, dass ihr die Kraft ausgeht, ehe uns die Dinge ausgehen, in die wir sie einwickeln können.«
»Darf ich?«
Edwin trug die Uhr hinüber zu dem niedrigen Tisch, wo das Licht gut war. Die Gehäuserückwand war so durchtränkt, dass sie ordentlich aufsprang, wenn man mit dem Finger über die Fuge strich. Das Innenleben der Uhr tickte weiter. Edwin kam sich vor wie ein Chirurg, der an atmenden Lungenflügeln operierte. Die Zahnräder und das Getriebe waren um eine blanke Kugel herum angeordnet, die ebenfalls aus Holz zu sein schien und fest in einer silbernen Halterung steckte. An kleinen Haken an den Innenwänden der Uhr, wie Mäntel in einem Puppenhaus, hängen eine Reihe von Gegenständen. Ein gezwirbeltes Büschel trockenes Gras, ein silberner Ring mit einer dreieckigen Kerbe, ein rotes Band, ein zerbrochenes graues Kettenglied. Edwin berührte nichts davon. Er betrachtete kurz die sich drehenden Zahnräder, dann setzte er die Rückwand wieder ein.
»Ich glaube, es ist ein Eichenherzmechanismus«, sagte er. »Ich habe davon gelesen. Richtig behandelte Eiche absorbiert eine große Menge Kraft und entlässt sie nur langsam, wie aufgezogene Metallfedern. Und du hast recht, sie wird nicht ewig laufen. Jemand muss sehr viel mehr Magie in dieses Herz schütten, das ist alles.« »Als würde man eine Pflanze gießen, wenn die Pflanze bloß alle 100 Jahre Wasser bräuchte.«
»Oh, das klingt leicht.«
»Ja und nein. Die Durchtränkung benötigt dennoch klare Rahmenbedingungen. Die meisten ausgebildeten Magier mit einer gewissen Macht könnten sie durchführen. Hast du Papier?«
Etwas, das aussah wie Seiten aus einem Haushaltsbuch, entstieg einer von Annes Rocktaschen, und sie bedeutete ihm, die Rückseite des Blattes zu verwenden.
»Saul ist dein Verlobter? In England ausgebildet?«
Anne nickte, und Edwin notierte für den Mann einige grobe Anweisungen, wobei er die Fadenspielfiguren sehr deutlich darstellte. Die Schreibdurchtränkung seines Stiftes reagierte nur auf eine Stimme. Zum ersten Mal fragte er sich, wie man es anstellen würde, diese mit den Bewegungen seiner Hände zu verbinden. Oder mit Klang. Könnte er Musik auf Notenlinien aufschreiben, so wie sie laut gespielt wurde? Es würde Grenzen geben, was die Geschwindigkeit und Komplexität betraf. Aber vielleicht?
»Schade, dass du es nicht selbst machen kannst«, sagte Anne.
Edwins Hand hielt inne. »Ja.« Er beendete die letzten Zeilen. »Achten Sie darauf, die anderen Bestandteile des Mechanismus zu meiden,
wenn sie die Durchtränkung am Holz anwenden. Es scheint sich hierbei um ein fragiles System zu handeln.
Oh, ich wollte nicht unhöflich sein, aber bestimmt hast du...
Ja.
Auf jeden Fall war das leichter, als irgendeinen pedantischen alten Experten herbeizurufen, meinte Anne.
Sie blickte aufs Papier. Die Anleitung würde für sie ebenso viel Sinn ergeben wie chinesische Schriftzeichen, aber jeder Magier, der im englischen System ausgebildet worden war, würde in der Lage sein, sie zu befolgen.
Was schulden wir dir für deine Dienste, Win?
Es war eindeutig ein Scherz, doch Edwin sagte, schick mir eine Nachricht, wenn du irgendetwas von Reggie hörst. Ich habe Logis im Cavendish. Zum ersten Mal schien Anne Edwin tatsächlich richtig anzusehen. Sie runzelte die Stirn.
Ehrlich, ich bin mir sicher, es ist nichts. Aber lass mich Dora und Mama fragen.
Sie läutete nach einem Hausmädchen, das losgeschickt wurde, um Reggies andere Familienmitglieder ins Empfangszimmer zu holen. Beide bestätigten, dass seit über einem Monat keine von ihnen etwas von ihm gehört hatte. Offenbar fanden sie das nicht ungewöhnlich. Noch offensichtlicher bereitete es ihnen Mühe, echte Sorge um Reggies Wohlergehen aufzubringen. Die Gatlings waren alte Magie. Nicht so alt wie die Corseys, aber alt genug. Die verwitwete Mrs. Gatling behandelte Edwin mit distanzierter, mitleidiger Höflichkeit, die man kränklichen Kindern gegenüber hätte an den Tag legen können, und das Mitleid wurde nur stärker, als sie nach Edwins Mutter fragte. Nun, da die erfreuliche Ablenkung, die die Uhr dargestellt hatte, verflogen war, konnte Edwin es kaum erwarten zu gehen. Er entkam, nachdem er seine Adresse aufgeschrieben und Anne erneut das Versprechen abgenommen hatte, ihm jegliche Neuigkeiten von ihrem vermissten Bruder zukommen zu lassen. Der Regen war stärker geworden. Edwin schlug seinen Mantelkragen hoch und lief zum Bahnhof Knightsbridge, von wo er die Untergrundbahn nach Leicester Square nahm. Er war nicht in der Stimmung, mit jemandem zu reden, und wie es manchmal vorkam, hatte er das verquere Bedürfnis, sich gerade deswegen mit Leuten zu umgeben. Während der Zug klappernd vor sich hinfuhr, machte er sich noch mehr Sorgen über Reggies Abwesenheit. Einen Ansprechpartner zu haben, mit dem er so gut zurechtgekommen war wie mit Reggie, war immer ein Glücksfall gewesen. Edwin kam mit den wenigsten Leuten gut zurecht. Und jetzt musste er sich mit Sir Robert Blythe herumschlagen, der die Sprache und das Auftreten von jedem gesunden, munteren, nicht sonderlich schlauen Jungen, die Edwin während seiner Schul- und Studienzeit kennengelernt hatte, zu ignorieren versucht hatte. Ein perfektes Exemplar desinteressierter englischer Männlichkeit, von den dichten braunen Locken bis hin zu seinem starken Kinn. Nicht genug Geist, um skeptisch zu sein, zu wenig Verstand, um sich zu fürchten. Was um alles in der Welt hatte ihn nur geritten, Blythe eine seiner eigenen Schöpfungen zu zeigen? »Komm schon«, sagte sich Edwin gnadenlos, »du kennst die Antwort.« Die Antwort war, dass Blythe, für den Magie so neu war wie ein spiralförmig geschälter Apfel, gerade genug Nichtwissen besaß, um eine Versuchung darzustellen. Er wusste nicht, dass er darüber hätte spotten können, dass Edwin eine Schnur verwendet, um sein Fadenspiel zu steuern, wie ein Kind, das Handpositionen lernte. Ehe Edwin ihm den Schneeflockenzauber gezeigt hatte, hatte Blythe noch nichts Beeindruckenderes gesehen als einen schwebenden Stift. Seine Miene hatte sich aufgehellt. Noch nie hatte jemand einen von Edwins Zaubern so betrachtet. »Schön«, hatte Blythe gesagt. Edwin hatte noch nie über die Ästhetik der Sache nachgedacht. Es war ein Experiment mit Kristallisierungstechnik, für dessen Entwicklung er ein halbes Jahr gebraucht hatte. Soweit er wusste, war er der einzige Magier in England, der diesen Zauber beherrschte. Und er bekam die Fadenspielfiguren immer noch nicht hin, ohne die Schnur als Krücke zu nutzen. Nachdem er die Untergrundstation verlassen hatte, begab sich Edwin die Charing Cross Road hinunter zu einer der kleinsten dort ansässigen Buchhandlungen, die sich zwischen zwei größeren und beeindruckenderen befand, wie ein Junge, der zwischen seine Eltern gequetscht auf einer Bank saß.
»Guten Tag, Mr. Corsey«,
sagte Len Geiger, als die Glocke, die an der Tür hing, blechern läutete. Edwin zog seinen Hut und erwiderte den Gruß, wobei er sich zwang, sich nach Geigers Familie zu erkundigen, auch wenn seine Füße ihn direkt an der Kasse vorbeizerren wollten. Die Wärme des Ladens und die Feuchtigkeit des Regens bewirkten, dass die Luft wie in einem Gewächshaus war, doch das verschwand, als sich Edwin zwischen Regalen hindurch in den hinteren Teil des Ladens bewegte. Hier war die Luft, wie sie sein sollte, trocken, scharf von Staub, Leder und Papier. Der Spiegel, der an der Wand in der hinteren Ecke hing, war mannshoch und fleckig angelaufen. Undeutlich reflektierte er die Schatten und Buchrücken. Edwin berührte die Oberfläche des Spiegels und die Illusion schwand blitzschnell als Reaktion auf das, was er war. Kein sonderlich großer Magier, aber genug. Er trat hindurch in den Raum auf der anderen Seite. Auf den ersten Blick sah dieser aus wie ein kleineres Spiegelbild des Raumes, den Edwin gerade verlassen hatte. Noch mehr Bücher in mehr Regalen. Er besaß die Ruhe einer leeren Kapelle oder des Magazins einer Bibliothek. Edwin legte seine Aktentasche, Hut und Mantel in der Nähe des Spiegels ab, durch den er getreten war, und atmete auf. Er kam hierher, wie andere Männer Spielsalons oder Bordelle besuchten, Orchesterkonzerte oder Opiumhöhlen. Jeder hatte sein eigenes Laster zur Entspannung. Edwins galt lediglich langweiliger als die meisten. Er stöberte eine angenehme halbe Stunde, wobei er die Buchrücken andächtig mit dem Finger betastete und hin und wieder einen Band aus dem Regal zog, um dessen Inhaltsverzeichnis zu lesen. Er widerstand dem Drang, Mannings grottenschlechte Dissertation über visuelle Illusionen nach hinten zu schieben in den Schatten anderer, würdigerer Bücher. Als er halb durch das Regal war, das mit Naturwissenschaft und Magie beschildert war, entdeckte Edwin einen indigoblauen Umschlag, auf den golden der Titel geprägt war »Mit dem Leben arbeiten – Kinoshitas Einklänge und Manipulationen«. Ihm stockte der Atem, und er entließ ihn mit einem leisen Pfiff. Geigers Gesicht zerknitterte um sein Lächeln herum, als er das Buch in Edwins Hand sah, und er zog braunes Papier und Schnur heraus, um es einzupacken.
»Ich wusste, Sie würden das zu schätzen wissen, Sir«, sagte er. »Hab's vor 2 Tagen in einer Spendenkiste bekommen. Dachte, ich lasse Ihnen das Vergnügen, selbst darauf zu stoßen.«
Als nächstes betrat Edwin mit eingezogenem Kopf eine andere Buchhandlung, die sogar noch schäbiger aussah. Hier machte er eine beiläufige Bemerkung über das Wetter, die mit einem ernsten Nicken quittiert wurde und damit, dass ein wesentlich dünneres Buch, dieses bereits in braunes Papier eingepackt, über den Tresen geschoben wurde. Als Edwin nach Hause kam, servierte das Cavendish Hotel gerade das Mittagessen im Speisezimmer. Er aß und brachte dann seine Anschaffungen hinauf in seine Räumlichkeiten, die geputzt worden waren. Im größten Kamin hatte man ein Feuer entzündet. Frisch gewaschene Kleidung hing im Kleiderschrank und lag sorgfältig zusammengefaltet in der Kommode. Edwin hätte sich einen eigenen Kammerdiener leisten können, und die von ihm gemietete Suite umfasste ein bescheidenes Dienstbotenzimmer, doch an der Universität hatte er sich abgewöhnt, aus solcher Nähe bedient zu werden. Stattdessen hatte er sich die Gewohnheit zugelegt, sich in Ruhe abzukapseln, und er hatte nicht die Absicht, sich dort wieder herauszuziehen. Das Cavendish Hotel hatte genügend Personal, und dieses hatte sich auf die Bedürfnisse von Junggesellen eingestellt. Er öffnete das Wohnzimmerfenster einen Spalt. Vom Regen gereinigte Luft erfrischte sein Gesicht. Mit ihr kam der Lärm der Stadt, doch fern und vertraut genug, dass Edwin ihn in wenigen Minuten nicht mehr bewusst wahrnehmen würde. Er kochte Tee, verbrannte sich den Finger am Kessel und gönnte sich nur widerwillig die Menge Magie, die es brauchte, um die Verbrennung zu heilen und so zu vermeiden, dass seine Fadenspielschnur die ganze nächste Woche über die wunde Stelle rieb. Das kleinere seiner beiden Buchpakete enthielt einen schmalen violetten Band, der eher eine bessere Broschüre war. Edwin schlug ihn an einer beliebigen Stelle auf und las genug, dass seine Lippen und sein Schwanz gleichzeitig zuckten. Dann legte er ihn beiseite und nahm das Buch von Geiger mit in seinen liebsten Samtsessel am Kamin. Üblicherweise hätte er sich so dankbar in die trockenen, faszinierenden Worte vertieft, wie er auch in der Atmosphäre der Buchhandlung versunken war. Doch heute fiel es ihm schwer. Die Wunden seines Besuchs bei Reggies Familie begannen zu schmerzen. Das Mitleid, die Vertraulichkeit, das unverhohlene Widerspiegeln von Edwins eigener Abscheu darüber, was er war, verglichen mit dem, was er sein sollte. Kein Wunder, dass der nicht-magische Reggie die Ausgaben in Kauf genommen hatte, in London getrennt von seiner Familie zu wohnen und sie nur selten besucht hatte. Und zu allem Übel würde Edwin morgen wieder nach Whitehall gehen und sich erneut mit Blythe auseinandersetzen müssen. Das zumindest würde ein zeitlich begrenztes Ärgernis sein. Edwin würde dem Minister den Fehler erklären. Blythe würde eine Tasse Tee bekommen und in sein eigenes Leben zurückgeschickt werden. Derweil würde man jemand geeigneteren finden. Und schließlich würde Reggie wieder auftauchen und Edwin dafür auslachen, dass er sich umsonst gesorgt hatte. Edwin ließ den Blick zwei weitere Male über die Seiten wandern. Und dann, als die Worte sich immer noch weigerten, sich aneinander zu reihen und gesehen zu werden, ersetzte er das Tasten seines Blicks mit dem einer Fingerspitze, wobei er Genuss an der kaum merklichen Rauheit des Papiers fand. Edwins Sammlung kleiner Freuden war sorgfältig kuratiert. Als er seine Sorge ausatmete, stellte er sich vor, wie sie im Knacken des Feuers aufging. Er dachte an die akkuraten Zahnräder in der Uhr der Gatlings und an den bräunlichen Mischton von Sir Robert Blythes Augen. In den Leerstellen zwischen kleinen Dingen spürte Edwin seine stille Magie, wie einen Blutstropfen in einem Eimer Wasser, deutlicher, als sie es bei ihrem Volumen verdient hatte. Er konnte in die Verspannungen in seinen Nacken hineinatmen, und er konnte die Ränder der von schmerzlicher Sehnsucht erfüllten Lücke in seinem Leben erspüren, die alle Ruhe und Wörter der Welt bislang nicht hatten füllen können. Edwin hatte keine Ahnung, wonach er sich sehnte, keine echte Vorstellung von seiner idealen Zukunft. Er wusste nur, wenn er sich selbst jeden Tag ein bisschen besser machte, wenn er mehr arbeitete, mehr lernte, mehr als alle anderen, dann würde er sie vielleicht finden. Kapitel 4. Der Angriff kam, als Robin gerade an Roastbeef dachte. Die Charlotte Street war erfüllt von Räderklappern und schlurfenden Schritten, während er von seinem Boxclub nach Hause ging. Der Regen des Tages hatte aufgehört und jetzt war der düstere Himmel bedeckt. Robins Handgelenk schmerzte, weil er sich bei seinem letzten Kampf gegen Lord Bromley von Ärger und dem sein Denken auf den Kopf stellenden Eindruck des Tages »Magie, Magie« hatte ablenken lassen. Scholz, der stets mürrisch dreinblickende deutsche Ex-Meister, dem der Boxclub gehörte, hatte ihm mit seinem starken Akzent eine Schmährede darüber zuteilwerden lassen, dass er seine Schultern und Handgelenke im richtigen Winkel halten sollte. Roastbeef mit Bratkartoffeln, außen knusprig und innen weich, und goldener Yorkshire-Pudding und eine leckere Portion Bratensoße über das Ganze verteilt. Robin seufzte. Das Essen zu Hause würde zweifellos in Ordnung sein, aber der Club bereitete diesen besonderen Braten nur montags zu. An einem normalen Abend hätte er es sehr bevorzugt, sich der Gruppe seiner Freunde anzuschließen, die direkt aus dem Boxring in den Speiseraum des Clubs zogen, und wäre dann so spät nach Hause gegangen, dass er jegliche Gespräche, die auf ihn warteten, hätte vermeiden können. Dies war kein normaler Abend. Es war auch kein normaler Tag gewesen. Nicht mal nach den gekippten Maßstäben für normal, die seit dem Tod seiner Eltern in Robins Leben eingedrungen waren.
»Sir, einen Augenblick bitte, Sir.«
Robin hätte nicht aufgeblickt, wenn die raue Stimme nicht von einer Berührung an seinem Handrücken begleitet worden wäre. Und er fragte sich, ob er es mit einem Taschendieb zu tun hatte.
Er lockerte die Arme, bereit, auf den Mann loszugehen, und verlangsamte seine Schritte. Das war ein Fehler. Eine Garnschlinge glitt über seine Hand und zog sich um sein Handgelenk. Robin dachte absurderweise als erstes an die Schnur, die Corsi verwendet hatte, um die Schneeflocke zu machen.
»Schauen Sie«, sagte Robin scharf und wäre fortgefahren.
Doch die Schlinge wurde noch enger und die Worte erstarben ihm im Mund. Vielleicht war sein erster Gedanke gar nicht so absurd gewesen. Das Garn leuchtete, weiß-gelb, wo es um den dunklen Ärmel seines Mantels geschlungen war. Es sah heiß aus, als könnte es den Stoff verbrennen. Vielleicht sogar ihn selbst.
Robin versuchte zurückzuweichen. Sein Körper weigerte sich jedoch, ebenso wie seine Stimme sich weigerte, sich zu erheben und laut zu rufen. Eine schreckliche, dumpfe Wärme durchdrang ihn, wie die Benommenheit unter einer gemütlichen Decke frühmorgens im Winter, aber ohne jegliche Behaglichkeit. Sein Körper hing an ihm wie Lumpen, regungslos.
Robin war einmal so hart zu Boden geschlagen worden, dass ihm der Atem aus der Lunge getrieben worden war. Er erinnerte sich noch lebhaft an die reine, tierische Furcht in den langen, langen Sekunden, die er dort gelegen hatte, während seine schmerzende Kehle gegen die taube Trägheit seines Brustkorbs angekämpft hatte. Jetzt atmete er noch. Doch aus irgendeinem Grund fühlte es sich schlimmer an. Ohne irgendeine Führung durch seinen eigenen Willen hob sich Robins Kinn und er blickte starr geradeaus. Zumindest sah er nun seinen Angreifer ins Gesicht und vor neuerlichem Entsetzen krampfte sich Robins Magen zusammen. Der Mann, der vor ihm stand, er nahm an, dass es ein Mann war, jedenfalls war die Stimme die eines Mannes gewesen, hatte kein Gesicht. Er trug ein grobes Hemd und hatte sonnengebräunte Hände, die das andere Ende des glühenden Garns festhielten und dazu passend einen sonnengebräunten Hals. Auf diesem Hals saß ein Nichts von der Form eines Kopfes, ein flau wabernder Nebel.
»So«, sagte der Mann, »kommen Sie schön ruhig hierher.«
Es war gerade mal eine Stunde vor Sonnenuntergang. Kaum die tintige Schwärze, von der man annahm, dass dort üble Kerle hausten. Es war noch hell genug, dass es jemand bemerkt hätte, wenn Robin verzweifelt gewinkt hätte. Mehr als genug Leute auf den Straßen, die hätten stehen bleiben und Fragen stellen können, wenn Robin um Hilfe gerufen hätte.
Wenn.
Robin konnte nichts dergleichen tun. Er folgte dem Mann so sanftmütig wie ein vertrauensvolles Kind, gezogen von einer Schnur. Von hinten gesehen hatte sein Entführer einen Kopf voll bemerkenswert normalem hellen Haar. Es gab eine deutliche Linie, an der das Haar zu Nicht-Haar, zu Nebel wurde. Robins Entführer brachte ihn von der Straße weg in eine Gasse, die nach verfaulenden Äpfeln roch. Zwei weitere Männer warteten dort auf sie. Auch diese trugen Nebelmasken und waren wie Straßenarbeiter gekleidet. Der eine von ihnen war stämmig, der andere hatte dunkle, behaarte Fingerknöchel. Robins Gehirn landete bei einer unbedeutenden Einzelheit nach der anderen, als versuche er, sich ein Gemälde für eine Prüfung einzuprägen, und rechne damit, dass man ihm jeden Augenblick das Bild entriss. Sein Herz veranstaltete einen höllischen Krawall gegen seine Rippen.
»Also, Mister, wer auch immer Sie sind, Blythe«, sagte der Mann, der die Schnur hielt, »ich nehme das jetzt von Ihrer Hand, und Sie bleiben schön ruhig und beantworten meine Fragen, in Ordnung? Denn ich schätze, Sie können zählen, und ich schätze, selbst ein Mann von Scholz Lokal weiß, dass er dreien nicht gewachsen ist, wenn wir mehr als nur Fäuste haben. Und wir wurden nicht beauftragt, Sie zu töten, aber wir wurden auch nicht beauftragt, es sein zu lassen, falls Sie verstehen, was ich meine.«
Robin fragte sich, ob der Mann erwartete, dass er nickte und wie er das anstellen sollte. Doch das Garn wurde ohne weitere Umstände von seinem Handgelenk gezogen, und als er wieder die Kontrolle über seinen Körper bekam, keuchte er erleichtert auf. Er schüttelte seine Hände und spürte, wie ihm die Knie zitterten.
»Jetzt«, sagte der Mann, und Robin holte aus und knallte ihm eine, vermutlich gegen das Kinn.
Ehe er sich's versah, kam er blinzelnd wieder zu sich, gegen die Hauswand der Gasse gelehnt. Der faulige Geruch war plötzlich viel näher an seiner Nase, und etwas Feuchtes durchnässte seinen Hosenboden. Es war keine beruhigende Kombination.
»Es war verdammt dumm von Ihnen, das zu tun«, sagte der Mann.
Robin hätte gern das Blut an der gespaltenen Lippe des Mannes gesehen. Er hatte auf jeden Fall gespürt, wie seine Fingerknöchel über Fleisch und Zähne gerieben hatten, doch wegen der Nebelmaske war es nicht zu erkennen.
»Können die anderen beiden auch sprechen?«, fragte Robin
und deutete mit dem Kinn auf die Männer. Er war wütend genug, um weiterhin über der Angst zu schweben.
»Oder sind sie eher von der Sorte, die schweigend aufragt?«
Man ignorierte ihn.
»Mr. Blythe, Sie sind jetzt an Mr. Gatlings Stelle. Sie sind in Mr. Gatlings Büro.« »Und Mr. Gatling ist sehr ungehalten?« wollte Robin wissen. »Ist es das? Dann kann er verdammt noch mal gern zurückkommen. Seine Schreibdame ist ganz aus der Fassung.«
Das war übertrieben. Corsi hatte bestürzt gewirkt, Miss Morrissey lediglich verstimmt.
»Mr. Gatling hat etwas in seinem Büro versteckt, das sehr wichtig ist, nicht wahr? Aber wie sich herausstellt, ist es schwierig zu finden. Sie werden uns dabei helfen.«
Robin fand die Worte »Den Teufel werd ich tun« in seinem Mund und kostete sie. Doch jetzt war er auf der Hut. Diese Männer hatten ihn vom Büro und dann von seinem Club aus beschattet. Sie kannten seinen Namen. Er würde sie nicht so leicht loswerden können.
»Was ist es? Was hat er versteckt? Und woher wissen Sie, dass es dort ist? Wenn es so wichtig ist, hat er es wahrscheinlich mitgenommen, wohin auch immer er abgehauen ist.«
Der Nebel wirbelte ein wenig. Robin lief ein kalter Schauer über den Nacken.
»Nein, der Vertrag ist dort«, sagte der Mann. »Das weiß ich aus seinem eigenen Mund, und er hat nicht gelogen.«
»In diesem Büro liegt eine Menge Papierkram herum«, war alles, was Robin einfiel. Ein ungeduldiger Laut.
»Stellen Sie sich nicht dumm, Blythe. Gatling muss jemanden gehabt haben, der es für ihn gedämpft hat. Es fühlt sich nicht mehr mächtig an, aber es wird dort sein.«
»Was?«
»Er hat Ihnen nicht mehr Einzelheiten erzählt als uns, was? Das bewirken Schweigezwänge. Etwas Verstecktes, schätzen wir. Etwas, das dort nicht hingehört.«
Das verwandelte sich gerade in einen dieser Träume, in denen man seinen lateinischen Text abgab, nur um festzustellen, dass er stattdessen durch Altägyptisch ersetzt worden war.
»Verdammt nochmal, kein Wort hiervon ergibt nur auch ein Quäntchen Sinn«, sagte Robin. Und
er schaffte es, sich auch das zu verbeißen. Sein Instinkt sagte ihm, dass es ihm in diesem Moment wahrscheinlich mehr Schaden als nützen würde, wenn er zugab, dass er genau heute zum ersten Mal einen Blick auf Magie erhascht hatte. Als Robin nicht fortfuhr, machte sein sprechender Entführer eine Geste zu einem der Lauernden hin, der in die Knie ging und Robins rechten Arm am Handgelenk sowie knapp über dem Ellenbogen packte. Angst flackerte drängend auf, doch Robin erkannte körperliche Überlegenheit. Der Versuch, den Arm wegzuziehen, würde nur dazu führen, dass er sich für nichts die Schulter zerrte. Seine Finger schlossen sich zu einer so festen Faust, dass er die stumpfen Kanten seiner Fingernägel spürte. Robin brauchte einen Augenblick, um zu erkennen, dass das, was der Sprechende tat, Fadenknüpfen war. Dasselbe, was auch Cersei getan hatte, nur dass dieser eine Schnur verwendet hatte und viel langsamer gewesen war. Robin starrte hin, denn für einen Augenblick wirkte es, als gäbe es tatsächlich eine Schnur, dasselbe leuchtende Garn, das ihn umschlungen hatte. Aber dem war nicht so. Das Leuchten haftete nur an den Fingerspitzen des Mannes. Dann sammelte es sich in seiner Handfläche, als er die Hand auf Robins Unterarm legte und sie bewegte, als würde er Farbe verschmieren. Dadurch legte sich ein Muster über Robins Ärmel. Etwas, das geometrisch aussah oder nach einem fremden Alphabet. Robin hatte kaum Zeit, die Einzelheiten zu erfassen, ehe es in den Stoff sickerte, wobei es langsam verblasste. Verschwunden. Robins Arm wurde losgelassen. Er drückte ihn an die Brust, doch es schien alles in Ordnung damit zu sein. Die Knochen waren intakt, die Muskeln arbeiteten problemlos. Er sagte, was auch immer sie da... Ein jäher, schrecklicher Schmerz erfasste seinen Unterarm, als sei ein Käfig rotglühender Drähte darum geschlossen worden. Der Schmerz bewirkte, dass ihm ein wilder, kehliger Laut entfuhr. Er hatte sich schon mehrmals etwas gebrochen, sowohl als Junge als auch als Erwachsener. Niemals hatte es sich auch nur annähernd so angefühlt. Er hätte nicht sagen können, wie lange es andauerte. Die Drähte zogen sich zusammen, dann waren sie verschwunden. Robins Kehle fühlte sich an, als habe er an drei aufeinanderfolgenden Tagen eines Bootsrennens für die Light Blues gebrüllt. »So«, sagte der Mann, »das gibt Ihnen etwas, über das Sie nachgrübeln können, während Sie all den Papierkram in Ihrem neuen Büro hin und her schieben. Halten Sie die Augen offen. Finden Sie den letzten Vertrag. Ich wette, nächstes Mal, wenn wir Ihnen einen Besuch abstatten, werden Sie deutlich hilfsbereiter sein.« Robin äußerte keuchend die Meinung, jede ihrer Mütter habe sie in einer Zusammenkunft mit pockenbefallenen Stalltieren empfangen. Das Wissen, dass seine Eltern entsetzt gewesen wären, wenn sie gehört hätten, wie ihr vorbildlicher Erstgeborener Worte ausspie, die er in der Gosse hätte aufschnappen können, kompensierte ein wenig den Abschiedstritt, der seinem Bauch versetzt wurde, als die Männer aus der Gasse gingen. Nachdem er lange bis 10 gezählt hatte, hielt Robin sich die Rippen und rappelte sich auf. Die seltsamen Symbole leuchteten nicht mehr auf Robins Arm. Stattdessen waren sie so schwarz wie eine Tätowierung. Tatsächlich sogar schwärzer und klarer als die Beispiele von Körperkunst, die er gesehen hatte, zumeist an Seeleuten auf der Straße, aber einmal auch, denkwürdigerweise, an einem Kommilitonen, der jemanden gefunden hatte, der bereit gewesen war, ein paar Zeilen von Horaz in die reizende Neigung seines unteren Rückens zu schreiben. Es gab keinen schwelenden Schmerz, keine Rötung der umgebenden Haut, nur die Formen und fast Buchstaben, die sich scharf von Robins Haut abhoben. Wenn er zu lange darauf starrte, schien sie beinahe zu wimmeln. Bowden klopfte an die Tür von Robins Ankleidezimmer und Robin zog hastig den Hemdsärmel wieder herunter. »Vielleicht haben Sie den Essensgong nicht gehört, Sir«, sagte Bowden vorwurfsvoll. Bowden war der Kammerdiener des verstorbenen Sir Robert gewesen und gab respektvoll sein Bestes, um in Robins eigene Ankleidegewohnheiten hineinzuwirken. Das geschah zu gleichen Teilen aus Zuneigung wie auch aus einer verständlichen Sorge um seine Anstellung, selbst wenn Bowdens Haar so weiß wie Robins Hemd war. Robin ergab sich Bowdens arthritischen Fingern, die an seinen Manschettenknöpfen herumtasteten und ihm in seinen Abendanzug halfen, und machte sich im Geiste eine Notiz, mit Gunning über eine Rente für den Mann zu sprechen. Robin saß am Kopfende des Esstischs, was ihm verhasst war. Wenn es ihm und Maud überlassen gewesen wäre, hätten sie die ganze Sache zugunsten eines ungezwungenen Abendbrots aufgegeben. Doch die Haushälterin und der Butler zogen missbilligend identische Schmollmünder, wann immer er es wagte, etwas weniger als ein ordnungsgemäßes Abendessen im Kreis der Familie in Aussicht zu stellen, selbst wenn besagte Familie nur noch aus 2 Leuten bestand. Wenigstens speisten sie in dem kleinen Esszimmer, gemütlich von Holz und Erinnerungen,
statt in dem glitzernden, riesigen Raum, der die Bühne der sozialen Triumphe der verstorbenen Sir Robert und Lady Blythe gewesen war.
Den ganzen Teich, einschließlich der Enten.
Maud kam gerade zum Ende einer Geschichte über Paul, den Bruder ihrer Freundin Eliza, und irgendeine Großtat, bei der es um ein ausgebüxtes Fahrrad ging.
Und morgen Abend gehen Paul und seine Freunde ins Gaiety Theater und haben versprochen, uns alles davon zu erzählen,
ergänzte sie, wobei ihre Stimme eine provokante Note bekam.
Liza meint, dass Paul Arse over Nose in eine Blondine aus der Tanzgruppe ist.
Klingt recht amüsant, sagte Robin und nahm einen Bissen von seinem Lammkotelett. Das leicht unbehagliche Schweigen bedeutete, dass Maud klar wurde, dass es keinen Sinn hatte, die Abendtafel mit undamenhaften Gerede zu piesacken, denn Robin würde nicht einspringen und sie dafür schelten. Es war jetzt ein bloßer Reflex, dachte Robin, tiefsitzend. Es war alles noch zu frisch, als dass sie solche Dinge hätten ablegen können. Robin blickte zu dem Porträt ihres Vaters, der mit wohlwollendem Ernst von der Wand starr auf sie herunterblickte. Unerwünschte Trauer stieg in seiner Kehle auf wie Säure.
»Ich habe etwas zu verkünden«,
war Mauds nächster Vorstoß. Robin lächelte. Maud hatte ungefähr 3-mal pro Woche etwas zu verkünden.
»Was ist es, Maudy?« »Ich will nach Newnham gehen.«
»Nein, das tust du nicht.«
»Doch, ich sterbe, wenn ich das nicht kann.«
»Nein, wirst du nicht«, sagte Robin.
»Reichst du mir bitte die Minzsoße?«
Maud war der Wind aus den Segeln genommen.
»Warum um alles in der Welt willst du nach Cambridge?«
»Warum warst du dort?«
»Das ist was anderes, und das weißt du«, sagte Robin.
Maud reckte das Kinn und spießte eine Möhre auf, als ob sie sie verärgert hätte. Ein ungehaltener kleiner Schatten in einem schwarzen, mit Krepp verbrämten Kleid. Sie hatte sich geweigert, Jet-Schmuck zu kaufen, hatte es allerdings nicht gewagt, Perlen zu tragen. Ihr Hals und ihre Ohren waren auf herausfordernde Weise nackt. Für 18-jährige Mädchen war Trauerkleidung ganz besonders ungerecht, wie sie Robin in aller Ausführlichkeit mitgeteilt hatte.
»Hör zu, frag mich nächste Woche noch einmal«, sagte Robin. »Das sagst du immer, wenn du einem Gespräch aus dem Weg gehen willst.«
»Du weißt, was Gunning gestern meinte«, sagte Robin auf der Suche nach einer stichhaltigen Ausrede.
»Wir haben nicht genügend Geld, um damit um uns werfen zu können.«
Martin Gunning war der Hauptbevollmächtigte seiner Eltern in London gewesen. Und jetzt seiner. Obwohl ihm das Possessivpronomen heikel erschien. Robin hatte mit einem schlechten Gewissen das Treffen immer wieder verschoben, bis er den Mann nicht mehr hatte hinhalten können und war in das Arbeitszimmer marschiert, um Gunning zu treffen, mit dem vagen Gefühl, zum Galgen hinaufzusteigen. Gunning hatte dagestanden, die Miene von Verdruss gezeichnet, als er Robin die Testamente von Sir Robert und Lady Blythe ins Gedächtnis rief, die ebenso glänzend und selbstlos und aufmerksamkeitsheischend waren wie alles, was sie zu Lebzeiten geäußert hatten. Sie vertrauten den Großteil ihrer flüssigen Mittel allerlei Fonds, Waisenhäusern und Vorhaben an, die ihnen wahrscheinlich den Gefallen tun würden, ihren Namen unsterblich zu machen, und teilten, fast wie ein nachträglicher Einfall, den Rest zwischen ihren Kindern auf. In seinen versöhnlicheren Momenten glaubte Robin, dass es die Testamente zweier Menschen in den besten Jahren waren, die nie wirklich geglaubt hatten, dass sie sterben könnten. Es waren Vorzeigedokumente. Und Robin hatte nicht mal den Luxus, uneingeschränkten Groll empfinden zu können. Denn ironischerweise hatten diese Dokumente wahrscheinlich eine Menge Gutes bewirkt. Waisen, Krankenschwestern und hungernde Familien im East End würde es nicht im geringsten kümmern, was für einen Charakter ihre verstorbenen Wohltäter gehabt hatten. Nur für Robin und Maud war von Belang, dass der Rest, sobald die Darlehen zurückgezahlt waren,
beklagenswerterweise unter dem blieb, was benötigt würde, wenn die beiden verbliebenen Mitglieder der Familie Blythe weiterhin so leben sollten wie bisher. Gunning hatte eine lange, lähmende Rede von sich gegeben über Erbschaftssteuern und darüber, dass Robin zulassen sollte, dass er das nahm, was vom Kapital der Familie noch übrig war, und es klug investierte, im Gedanken an die Zukunft. Und anfing, etwas davon wieder in ihr Landgut Thornley Hill zu stecken, so dass es irgendwann wieder seinen Beitrag leisten könnte. In der Zwischenzeit gehörte Robin weiterhin zur Beamtenschaft seiner Majestät, denn diese köstliche Karriereschrulle seiner Eltern war irgendwie zu der zuverlässigsten Einkommensquelle ihrer Familie geworden, aus einer Arbeit als Verbindungsbeamte für Magie. Robin starrte auf eine weiße Stelle auf seinem Teller zwischen Rahmspinat und Lamm und dachte an Schneeflocken und an Nebel.
10 neue Kleider würden bedeuten, Geld zum Fenster hinauszuwerfen, sagte Maud unbeugsam. Newnham ist etwas anderes. Frauenbildung ist das Versprechen der Zukunft.
Robin seufzte. Hat dieses Sinclair-Mädchen dich wieder zu Suffragettenkundgebungen mitgeschleppt? Der stählerne Blick wurde stärker. Robin ermüdete zunehmend.
»Ich spreche morgen nochmal mit Gunning«, sagte er. »Es gibt immer noch jede Menge Dinge, die wir verkaufen können. Fürs Erste manche von diesen langweiligen Bildern«, sagte Maud. »Und du hast auf jeden Fall diese neue Stelle.« »Ich arbeite wieder im Innenministerium«, sagte Robin hastig. »Das ist das Einzige, was ich dir vorerst darüber erzählen werde.«
Abgelenkt wandte Maud ihm den Blick zu, in dem sich Bewunderung und Heiterkeit mischten. Sie dachte eindeutig, er hätte sich einen Geheimdienstposten verschafft und mache dicht, um Staatsgeheimnisse zu schützen. Robins Griff um seine Gabel wurde schwächer, als er sich an Schmerzen erinnerte. Glücklicherweise wandte sich ihr Gespräch bald dem Thema Sport zu und der Untersuchung des tödlichen Ballonunfalls bei der franco-britischen Ausstellung im Vormonat. Und dann war das Dessert vorüber und Robin flüchtete sich mit einem Glas Portwein in den kleinsten Salon. Er liebte seine Schwester und hätte normalerweise nichts dagegen gehabt, den restlichen Abend mit ihr zu verbringen. Doch seine Gedanken zerfaserten und er hatte die Schultern hochgezogen. Er stellte fest, dass er sich unwillkürlich anspannte, weil er jederzeit ein erneutes Aufflammen dieses heißen, elektrisierenden Gefühls erwartete. Er zog sein Abendjackett aus und ließ sich in einem bequemen Sessel nieder, ließ die Wärme des Feuers seine angespannten Muskeln lockern. Sein Blick wanderte über die vertrauten Rahmen, die sich an den Wänden drängten. Ein echter Kurator hätte möglicherweise einige unhöfliche Dinge zu sagen gehabt über die Kunst, die dieses Haus schmückte. Es war eine unordentliche Sammlung ohne ein verbindendes Element, voll von Stücken, die Robins Eltern lediglich als Wertobjekte hatten besitzen wollen. Das Beste von allen hing in diesem Salon, ein Gemälde John Singer Sargents von seiner Mutter, das vollendet wurde, als Robin noch ein Säugling gewesen war. Der berühmte Porträtmaler war gerade frisch aus Paris in London eingetroffen und Sir Robert Blythe hatte die Chance ergriffen, ihn zu beauftragen, gerade als die öffentliche Meinung begann, Sargent in Mode zu bringen. Der Künstler hatte Priscilla, Lady Blythe, gut getroffen. Der leicht schurkische Blick und das Lächeln waren genau richtig. Und was die Schatten betraf, die auf der einen Seite auf das Gesicht übergriffen, die Hand, die nicht sichtbar hinter dem Rock versteckt war, nun ja, von den Leuten, die das wahre Wesen seiner Mutter erkannt hatten, hatte nur Sargent es gewagt, es so zur Schau zu stellen, solange sie noch am Leben war. Der Maler musste gewusst haben, dass weder sie noch ihr Mann die Ironie bemerken würden, da keiner von beiden Kunst um ihrer selbst willen liebte. Lord Healsmith war ein weiterer der wenigen gewesen, die hinter die glitzernde Fassade der Blythes geblickt hatten. Sir Robert, normalerweise ein so schlauer Menschenkenner, hatte einen Fehler begangen, als er berechnet hatte, wie viel Schmeichelei er seiner Lordschaft angedeihen lassen konnte, ehe es anfing, unglaubwürdig zu klingen. Dass Heel Smith ihnen in der Öffentlichkeit die kalte Schulter gezeigt hatte, war im Laufe der Zeit mit einer von Lady Blythes kaltblütigsten und zuckersüßesten gesellschaftlichen Giftkampagnen gerecht worden. Mit dem Ergebnis, dass Lady Heel Smith auf ihr Anwesen in Wiltshire geflohen war, um den Blicken zu entkommen, die ihr auf der Straße folgten. Robin hatte seinen Vater lachen gehört, als seine Mutter ihren Sieg verkündet hatte. Heel Smith selbst hatte die Warnung beherzigt, seinen Zorn unterdrückt und ihn schwelen lassen, bis es sicher war, seine Abneigung auszudrücken. Robin konnte es dem Mann nicht vollständig vorwerfen, doch er wünschte sich wirklich, Heel Smith hätte irgendeine andere Methode gewählt. Zum Beispiel hätte er eine Werbefläche auf einem Mietshaus kaufen und mit einer Anklage der vielgelobten Blythes tapezieren können. Doch man sprach nicht schlecht von den Toten. Stattdessen bestrafte man deren Sohn. Ein leises Klopfen an der Tür kündigte Maud an, die den Raum durchquerte und sich auf die Armlehne von Robin Cecil hockte. Sie kaute auf ihrer Unterlippe, ehe sie Robin in die Augen sah. Das mit der Kunst habe ich nicht so gemeint. Ich weiß, sagte Robin. Aber das mit Cambridge schon. Das herzförmige Gesicht seiner Schwester war ungewöhnlich ernst. Es war beinahe, wenn auch nicht ganz, der Blick ihres Vaters auf seinem Porträt im Speisesaal. »Es ist dir immer ernst, Mordy«, sagte Robin. »Das macht dich so bezaubernd. Aber du hast noch nie die Universität erwähnt. Früher war ich mir nicht sicher, jetzt schon. Hör zu, Robin«, ich weiß, was du denkst, aber ich werde es auch nächste Woche noch so meinen und nächsten Monat. Robin zwang sich, die Idee ernsthaft in Erwägung zu ziehen. Es war, als würde man versuchen, ein Ei auf der Spitze zu balancieren. Ich dachte, du wolltest nächstes Jahr bei Hof vorgestellt werden. Vielleicht will ich ja beides. Oh, Mordy. Och, zum Teufel nochmal, Robin, explodierte Maud. Sie sind tot. Und dann schloss sie den Mund und warf einen erschütterten Blick zur halboffenen Tür. Robin ergänzte im Geiste die unausgesprochenen Worte, »Sie können nicht mehr Nein sagen«, konnten nicht mehr darauf bestehen, dass ihre einzige Tochter den Sprungbrettern des Adelsstands folgte, vom Schulzimmer zur gesellschaftlichen Saison bis hin zur Heirat, und sich weder die Hände noch den Geist mit der wachsenden Unabhängigkeit der Mittelschicht beschmutzte. Ganz gleich, dass das Rittergut von Thornley Hill das bloße Minimum an Landadel darstellte, oder dass die Tochter eines Baronet, der seine Güter geplündert hatte, um sein Leben in der Stadt zu finanzieren, wohl kaum eine heiß begehrte Ehekandidatin war. »Ich weiß«, sagte Robin, der spürte, wie sein Widerstand angesichts der Falten zwischen Mords Augen bröckelte. »Also denkst du darüber nach?« »Ich denke darüber nach.« Maud nickte, beugte sich vor, um ihn mit einer untypischen Zurschaustellung von Sanftmut auf die Wange zu küssen, und ging wieder. »Ich denke darüber nach.« Das war nicht gelogen. Ebenso wenig wie »Ich arbeite im Innenministerium« gelogen gewesen war. Robin log seine Schwester nicht an. An jedem anderen Abend hätte er fröhlich versucht, sich selbst mit einem Kissen zu ersticken oder griechische Verben zu rezitieren, nur um nicht darüber nachdenken zu müssen, was zum Teufel er mit dem Haus machen sollte, der Kunst und allem anderen, und wie sie es sich leisten können würden, ihre aktiven Dienstboten zu bezahlen, geschweige denn Alte in Rente zu schicken. Er hatte nicht die geringste Ahnung. Wahrscheinlich würde alles irgendwie gelingen, doch bis dahin fühlte sich jedes Gespräch über die Zukunft so an, als würde jemand Robins Gehirn einen Tritt versetzen, und es war ihm verhasst. »Oh, schau dich nur an«, murmelte ein nicht klein zu kriegender Teil von ihm. »Porträt eines launischen Aristokraten in Ruhepose.« In der Tat, hätte jemand ihn malen sollen, wie er hier faulenzte zwischen seinen prächtigen Besitztümern, einen Drink in der Hand, gebeugt von den grässlichen Sorgen, sowohl eine gut bezahlte Arbeit als auch einen Adelstitel zu besitzen. Er schmunzelte leise angesichts dieser Absurdität und fuhr sich mit der Hand übers Gesicht. Dann stellte er fest, dass er den Boden seines Portweinglases rastlos an seinem Arm auf- und abrieb, über die magische Tätowierung oder was auch immer das war. Der gesamte Überfall hatte in seinem Geist die Form einer Fotografie angenommen, lebhaft festgehalten, aber jeglicher Farbe beraubt. Als Robin suchend nach der Erinnerung an seine Angst tastete, entzog sie sich ihm. Doch für die Stimme des Mannes galt das nicht. Er hörte dessen barschen Befehl.
»Der Vertrag ist dort. Etwas, das dort nicht hingehört.«
In was auch immer Reggie Gatling sich da hatte verwickeln lassen. Es hatte sich nun auch um Robin geschlossen, wie eine Falle, die zusprang. Wie er es oft tat, wenn ihn etwas beunruhigte, zog Robin sein Feuerzeug aus der Tasche und wendete es in seine Hand. Er war nicht verleitet, sich auf die Suche nach Zigaretten zu machen. Die Hälfte der Zeit vergaß er, dass das Ding einen Zweck hatte. Es war bloß ein quadratischer Goldklumpen, ein Trost, wenn er mit dem Daumen über das eingravierte R auf der Oberfläche fuhr. Im Salon war es unangenehm warm. Robin fühlte sich erhitzt, und kleine Lichtfunken tanzten am Rande seines Sichtfelds. Er steckte das Feuerzeug weg, dann lockerte er den Kragen und knöpfte seine Weste auf. Doch das Gefühl legte sich nicht. Sein nächster Schluck Portwein hatte eine seltsam pfeffrige Note und schien an den Rändern seiner Zunge zu kribbeln, noch lange nachdem er ihn hinuntergeschluckt hatte. Die Zeit dehnte sich wie Gummi. Robin beugte sich auf seinem Sessel vor und runzelte die Stirn. Und dann, es war nicht so, als würde man ein Buch betrachten oder eine Leinwand oder auch nur im Theater in der ersten Reihe sitzen, so dass sich die Aufführung bis ganz zum Rand des eigenen Blicks hin erstreckte. Es war nicht so, als hätte man einen Blick oder Augen oder irgendeine Art von Körper. Es gab bloß das Bild. Ein riesiger Terrassengarten bei Nacht, erleuchtet von Laternen und mit einer berauschenden Blumenfülle. Der Himmel darüber besaß die sanfte Finsternis von Wolken, die im Schein eines verborgenen Mondes verblassten. Statuen bevölkerten steinerne Balkone und bildeten Silhouetten im Mondschein. Ein großer Goldfasan, dessen Schwanz eine Farborgie war, trippelte über einen akribisch gepflegten Rasen und verschwand unter dem Schatten eines Busches. Das Bild veränderte sich, eine Art Höhle, schwach beleuchtet, eine weinende blonde Frau in einem perlenbesetzten Kleid, das die Farbe von Erdbeercreme hatte. Das Haar fiel ihr wirr ums Gesicht. Die Hände bewegten sich durch die Fadenspielfiguren eines Zaubers, während ihr Tränen über die Wangen liefen. Veränderung. Ein Interieur. Der Blick ging nach oben durch eine klare gläserne Decke, die in komplizierten Formen in einer bleiernen Fassung steckte, als sei ein riesiges Buntglasfenster vollständig verblichen und hier seitlich eingelegt worden. Schuhe und die Umrisse von Menschen bewegten sich über das Glas, das so belebt war wie der Hauptbahnsteig von King's Cross. Veränderung. Ein Mann lag ausgestreckt auf einem Bett, so bleich, dass die Adern bläulich durch seine nackte Haut schimmerten. Das helle Haar klebte an einer von Schweiß glitschigen Stirn und der Mund formte unhörbare Worte oder Lustlaute. Er wischte sich mit einer Hand übers Gesicht und krallte die andere vergeblich ins Laken. Sein Rücken wölbte sich, wodurch sich sein Brustkorb hob. Er öffnete die Augen und seine Züge wurden erkennbar. Edwin Corsay. Mit einem Ruck kehrte Robin zu sich selbst zurück. halb aus dem Sessel erhoben und so schwer atmend wie jemand, der 10 Meilen gerannt war. Sein Portweinglas war zu Boden gefallen, der Teppich hatte das Glas gerettet, doch die Flüssigkeit hatte einen dunklen Fleck hinterlassen. Seine Augen schmerzten, während er einige Sekunden lang ins Feuer blickte, ehe sie sich wieder normal anfühlten. Er friemelte seinen Manschettenknopf ab und krempelte das Hemd bis zum Ellbogen hoch. Die Tätowierung war unverändert. Er hatte halb damit gerechnet, dass sie sich bewegte oder die Farbe wechselte. Er hatte von nichts davon auch nur die geringste Ahnung. Edwin Corsay. Robin schüttelte den Kopf, als könne er so die Dinge loswerden, die er gesehen hatte, ganz zu schweigen von dem Anflug unerwarteter Erregung, die sich um diese fieberwahnartige Vision von Corsay gekräuselt hatte. Diese Leinwand aus Schweiß, Hingabe und entblößten Schlüsselbeinen. Robin rettete sein Portweinglas und taumelte hinüber zur Karaffe, um sich ein weiteres einzuschenken. Bis zu dem dreifachen Schlag, den man ihm heute versetzt hatte, hatte er es geschafft, durch 25 Jahre seines Lebens zu kommen, ohne dass die Magie sich ihm enthüllt hatte. Jeder aus dieser Welt war offensichtlich erfahren darin, sein wahres Wesen zu verbergen, wenn er das wollte. Und der echte Corsay hatte sehr deutlich gemacht, dass er Robin als Außenseiter betrachtete und als Unannehmlichkeit, möglicherweise sogar als Gefahr. Robin kannte ihn überhaupt nicht. Er war Robins beste Hoffnung, Antworten zu erhalten, doch trauen konnte man ihm nicht. Robin leerte sein Glas und hoffte, dass der Wein ihn so weit beruhigen würde, dass das Gefühl, einen heftigen Tritt gegen das Gehirn abbekommen zu haben, sich legte. Darüber würde er sich Gedanken machen, wenn er sich auch über alles andere Gedanken machte. Morgen.